Zwei ganz besondere Frauen aus Argentinien konntet ihr bereits sehr, sehr oft bei Lama, dem Lateinamerika-Magazin, hören, denn wir spielen sie sehr gern und finden, sie haben zu vielen Themen was Wichtiges beizutragen und zu sagen. Und eine davon ist Sarajevo. Sarajevo kommt aus Treble, das ist in Argentinien und ist eigentlich ja, total bekannt in der Hip-Hop-Szene und ist eine Sängerin und Songschreiberin aus Argentinien und ist nicht nur in der Hip-Hop-Szene in Argentinien und auch über die Grenzen Argentiniens hinaus bekannt, sondern auch für Rap und gesellschaftskritische Texte. Und ja, Sarajevo ist eigentlich durch Theater und Tanz zur Musik gekommen. Sie hat sich im Selbststudium irgendwann gegen 2007 beigebracht, wie man Texte schreibt, wie man Melodien erfindet, wie man Sachen quasi zusammenstellt. Das alles hat sie durch das Internet auch gelernt. Und so kam sie dann zur Musik, zu ihrer eigenen Musik und kam dazu, feministische und Hip-Hop-Texte zu schreiben. Genau. Und also Sarajevo hatte ihr erstes Album La Hija del Loco 2009 herausgebracht und hatte jetzt kürzlich auch wieder ein ganz neues Album, nämlich La Estrella Sucia, der schmutzige Stern, herausgebracht. Darüber haben wir in der letzten Sendung berichtet. Und ja, ihre Texte sind kritisch, was das Handeln der Polizei betrifft, was den Machismus betrifft, was Missstände betrifft, die auf der Welt herrschen. Und sie steht dafür ein, dass man ja stark sein soll und ja, sich als Frau halt auch ja, so zeigen kann, wie man ist. Genau, und die zweite, die wir total oft spielen und die auch eine ganz tolle Künstlerin ist, ist Chocolate Remix, die eigentlich Romina Bernardo heißt und auch aus Argentinien kommt, aus Tucumán kommt sie, um genau zu sein. Sie macht Reggaeton und ist auch Feministin und ja, sagt, dass der Reggaeton eigentlich immer ihre große Leidenschaft war, dass sie diesen Musikstil an sich vom Rhythmus und vom Beat total mochte, aber dass der leider sehr machistisch geprägt war, also dass es immer darum geht, dass irgendwelche Männer irgendwelche Frauen abschleppen und dieses Bild halt gezeigt wird, dass der Mann das Sagen hat und die Frau irgendwie zu gehorchen hat. Und das hat ihr nicht gefallen, obwohl ihr der Musikstil total gefallen hat. Und deshalb sagte sie sich, okay, ich mache Reggaeton, ich bin eine Frau, ich bin eine lesbische Frau und ich bin Feministin und ich drehe jetzt mal diesen Ruf dieses Reggaetons ein bisschen um und mache etwas anderes daraus und mache andere Texte. Und 2013 hat Choco angefangen mit diesem Projekt und ist eigentlich durch Facebook dann relativ bekannt geworden. Also zuerst natürlich in Argentinien und inzwischen auch überall eigentlich. Also jetzt hat man gesehen auf dieser Tour, die sie jetzt in Deutschland auch unter anderem gemacht hat, dass sie echt die Menschen begeistert und mitreißt mit ihrer Art und Weise, ihrer echt künstlerisch, performerischen und mitreißenden Art und Weise und ihrem echt krassen Beat. Also man kann nicht tanzen, man muss einfach tanzen, wenn man bei ihr beim Konzert ist oder ihre Musik hört. Und ich hatte das ganz große Glück oder ich durfte beide, Sarajevo und Chocolate Remix, interviewen am 26.06. Da waren beide nämlich hier in Erfurt zu Gast und haben ein Konzert gespielt im Kalif Storch und das war ein wirklich zauberhaftes Konzert. Also es ging in die Ohren, in die Beine und es war fantastisch und genau, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass wir ein paar Fragen zusammenstellen konnten hier von Lama, dem Lateinamerika-Magazin. Fragen, die uns brennend interessieren, von diesen beiden Frauen beantwortet zu bekommen, weil wir der Meinung sind, sie haben dazu viel zu sagen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau das Interview kommt jetzt. Und ja, ich bin sehr froh, dass das so gekommen ist. Por primero, muchas gracias que puedo hacer la entrevista con ustedes, estoy muy feliz. Y quería preguntar cómo ustedes llegaron a la música y de hacer conciertos y música. ¿Cuál fue el primer paso de
era como nacieron en una familia de musicales de, o cómo es, porque siempre preguntamos a esta pregunta.
No sé, o sea, para mí la música siempre fue parte y estuvo presente en mi vida, en mi familia. Nadie es músico profesionalmente, pero sí son todos músicos de asado, de así como músicos de fin de semana, más por hobby o por una cuestión social, así de festiva, no sé, por ahí se toca más folclore, bueno, mi hermano también. Es música, pero aficionado. Y si bien siempre hice música, no hacía música pensando en tocar en vivo, o sea, hacía música porque, no sé, porque no pensando en tener una banda y tocar en vivo, o incluso cuando empecé a tocar en vivo, o sea, empecé tocando la guitarra y estudié eso. Pero cuando empecé a tocar en vivo, yo no me daba cuenta de que era una situación escénica. Yo pensaba que yo iba ahí para hacer sonido nada más. Entonces, al principio iba y tocaba y estaba así como concentrada, como tocando la guitarra. No me daba cuenta que la gente me estaba mirando. Yo no entendía por qué la gente venía a verte. Y bueno, y como que siempre hice música, pero un poco desde ese lugar y con este proyecto que empecé hace ya, no sé, en 2013 fue el inicio, pero de una manera más que no tenía pensado dedicarme a eso. Fue como, en principio lo pensé como una performance virtual, que era un personaje que subía canciones a internet. Y después, bueno, me invitaron a tocar y dije, ah, bueno, a ver. Y cuando empecé a tocar ahí, que eso fue hace como 8 años, 7 años, ahí entendí que había una cuestión escénica. Y bueno, y de ahí empecé a tocar en vivo y a entender como otras cuestiones. Pero digo, la música como tal estuvo siempre presente. Y tuve bandas en la adolescencia, pero tocaba la guitarra. Y bueno, y no sé, con este proyecto es como que por ahí me lo terminé tomando más en serio.
Die erste Frage, die ich gestellt habe, war die Frage, wie die beiden, also Chocolate Remix und Sarah Hebe, zur Musik kamen, was eigentlich der erste Schritt war, den die beiden jeweils gemacht haben, um MusikerInnen zu werden. Und Chocolate war die erste, die geantwortet hat und sagte, dass Musik eigentlich immer Teil ihres Lebens war. Es war ein Hobby. Sie kommt aus keiner musikalischen Familie und hatte eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht, eine Band zu gründen, obwohl sie immer mal Bands schon hatte, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Sie hatte auch nie drüber nachgedacht, live zu spielen. Sie hat Gitarre gespielt, er für sich allein, und es gab irgendwie immer Musik um sie herum. Aber es gab nie dieses, ich denke jetzt darüber nach, was ich mit dieser Musik mache oder was das mal werden könnte oder so. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, was sie so nebenbei gemacht hat mit Musik. Und dieses Projekt, von dem sie jetzt spricht oder mit dem sie jetzt auftritt als Chocolate Remix, das begann ungefähr 2013. Sie hat erstmal nur an eine Performance gedacht und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt und nach 7, 8 Jahren hat sie dann gemerkt, dass es etwas Szenisches sein soll, also dass etwas dargestellt werden soll. Und dann begann es auch, dass sie eingeladen wurde zu spielen auf verschiedenen Bühnen und die Musik war die ganze Zeit immer, immer präsent. Also sowohl diese Bands in der Jugend als auch die Gitarre, das hat für sie immer eine große Rolle gespielt.
No, sí, en mi familia no hay nadie que haga música, nada más se escuchaba música en mi casa. Mi mamá escuchaba mientras limpiábamos y cantaba ahí, pero tenía una tía abuela que era bastante extrovertida, le gustaba pintar. Yo iba a lo de mi. A lo de mis tías y me disfrazaba con su ropa. Y desde chiquita siempre jugaba a hacer un show. Entonces montaba un show y hacía cualquier cosa para que me miren. Y yo no, siempre quería que me miren. Y sí, quería plantear una escena. Inventaba canciones, pero por ahí metía un sorteo, cualquier cosa.
pero siempre me gustó mucho, mucho bailar. Y fue, creo, a través de escuchar música y de bailar que después encontré esta manera de expresarme, que es hacer canciones en donde puedo crear escenas como videoclips, crear mundos, escribir. Bueno, mi mamá escribe poesía desde que es chica y mi hermana es música, es más chica que yo, pero ella sí, es muy buena. Pero más así también casero, ¿no? De escuchar música, no es que haya profesionales de la música en mi familia. Pero yo como que jugaba desde chiquita a hacer lo que hago hoy. Me disfrazaba y decía que estaba de gira por el mundo, haciendo no sé qué tipo de show, pero como que sabía que lo que quería hacer era un show. Y después, bueno, más que nada a través de la danza y de escuchar mucho rap, que siempre fui fan del rap de piba, de chica, de adolescente, y de todo lo que llegaba al sur, que en la época que yo era chica no había internet, entonces era lo que se escuchaba en la radio, de lo que llegaba yo era bastante fan, y cuando escuché hip hop me enamoré muchísimo, y entonces a partir de la danza y de escuchar rap, ahí después. Y el teatro, sí, cuando tuve la oportunidad de ir a clases de teatro, estuve metida en el mundo del teatro hasta que me aburrí y empecé a hacer esto como un modo de hacer un poco de todo eso a la vez.
Auf die Frage, wie die beiden zur Musik kamen, was die ersten Schritte waren, antwortete Sarah Ebe mit den Worten, dass auch aus ihrer Familie eigentlich niemand Musik gemacht hat, also im großen Rahmen zumindest. Es wurde auch relativ wenig Musik gehört, höchstens bei der Hausarbeit, und da wurde dann natürlich auch mitgesungen. Sie hatte eine sehr extrovertierte Oma, die malte und die sehr hervorstach in ihrem Aussehen und ihrem Wesen. Und seit Sarah ungefähr 10 Jahre alt war, hat sie sich gern verkleidet und hat dafür auch diese Oma als Vorbild genommen und die Sachen auch benutzt und spielte dann seitdem, also schon im Kindesalter, dass sie halt auf Bühnen steht und dass sie Auftritte hat und tat dann alles dafür, dass die Leute ihr auch zuschauten und ihr zuhörten. So. Und diese Szenen, die baute sie immer wieder ein, die spielte sie immer wieder vor und sie wollte etwas darstellen und hat sich dann auch Lieder ausgedacht und hat Losspiele gemacht und hat immer schon diese Bühnenrolle eingenommen. Außerdem war ihr das Tanzen immer sehr wichtig. Zu dem Tanz gehört ja Musik, deshalb spielte Musik eine immer größere Rolle. Und so kam sie zur Musik und dazu, Musik zu schätzen und zu lieben. Und durch Lieder dann auch Szenen zu bilden. Sie machte kleine Videoclips, sie stellte Welten dar und sie begann zu schreiben auch. Ihre Mama wiederum, die hat schon immer Gedichte geschrieben, seitdem diese klein war. Und ihre kleinere Schwester, die war auch der Musik sehr verbunden, sagt sie. Aber eher für sich zu Hause, allein und nicht so nach außen. Sarah wiederum hat das immer schon nach außen gebracht. Also sie hat sich Bühnen gebaut, hat darauf gestanden, hat in ihrer Welt auch schon als Kind die Touren sich ausgedacht, die sie fahren wird, wo sie überall auf der Welt auftreten wird. Und so kam das, dass Tanz und Musik und dann auch im spezifischen Rap immer, immer wichtiger wurden. Alles, was im Süden ankam von Argentinien, was bei ihr ankam, damals gab es halt noch kein Internet, sagte sie, und es war viel über das Radio, was man für Quellen hatte zur Musik. Und das war nicht so viel, aber das, was ankam, vor allen Dingen der Rap und der Hip-Hop, das hat sie total berührt und da hat sie sich in diese Musikrichtung verliebt. Später war sie dann noch in einer Theaterklasse, in so einer Art Theatergruppe und hat die Welt des Theaters dann kennengelernt, bis es ihr irgendwann langweilig wurde. Aber das waren so die ersten Schritte durch die Musik, durch das Radio, durch das häusliche Singen und was sie schon in der Kindheit geprägt hat und am Ende dann wahrscheinlich auf die Bühne gebracht hat, auf der sie heute steht.
Bueno, ya casi contestaron la próxima pregunta, porque esto quería preguntar cuáles son los músicos o las bandas que influenciaron a ustedes, o mejor dicho, no influenciaron, no, pero que ustedes siempre escuchaban y amaban de escuchar.
Welches waren eure wichtigsten Einflüsse, musikalischen Einflüsse in eurem Leben? Also wer hat euch berührt, wer hat euch inspiriert oder wen habt ihr sehr viel gehört?
Charly García. Yo soy fan de Charly García. Y también ponele, cuando era chica de los 13 años, encontré un disco de The Fugees con Lauryn Hill y me encantó.
Este también tengo.
Y después escuchaba Actitud María Marta, Todos tus muertos, Nirvana. También sonaban Los Jedes allá entre Lego en mi ciudad. Y así que eso, esa, como esa mezcla de todo un poco. Después cuando irrumpió La Mala Rodríguez, yo ya era más grande y ahí fue lo máximo para mí escuchar y tenerla de referente. También escuché un poco a She Devils cuando era un poco más grande y eso fue una gran referencia para mí también, las que ahora son las cumbia queers, ¿no? Todo eso.
Sarah Ebel benennt ihre wichtigsten Einflüsse oder die Musik, die sie am meisten gehört hat, zunächst mit Charly García. Mit 13 hatte sie ein Fugees-Album gefunden und war total verzaubert davon, von Lauryn Hill und den Fugees. Dann Maria Marta und Todos los Muertos, Nirvana natürlich, Los Geles, das ist eine Gruppe aus ihrer Heimatstadt Treble. Eigentlich hat sie immer eine Mischung aus allem gehört. Und irgendwann kam dann Mala Rodríguez dazu und die hat sie total verzaubert. Da war sie schon etwas älter und da war sie wirklich begeistert von Mala Rodríguez. Dann war das Tollste für sie außerdem die She Devils, die dann später die Cumbia Queers geworden sind. Und das alles hörte sie, als sie noch ein kleines bisschen älter war.
Sí, yo por ahí, bueno, de crecer escuchando, o sea, en mi casa se escuchó mucha cumbia, en el norte se escucha mucha cumbia, entonces, bueno, principalmente crecí escuchando cumbia y después, no sé, digo, mi hermano por ahí como que buscábamos qué era lo alternativo en algún punto cuando éramos más chicos y en Tucumán al menos lo alternativo era medio como un gran globo que era el rock y cualquier cosa que apareciera que no fuera cumbia o folclore o románticos y qué sé yo. Y entonces escuchaba, si bien escuchaba rock y también era como porque me llamaba la atención la escena, es una sonoridad que hoy pienso que no fue lo que más me... Si bien, digamos, tuve banda de rock en la adolescencia y todo, para mí siempre lo que me movilizó fue, por un lado, lo bailable, o sea, la cumbia, digamos, lo que tiene la cumbia de lo bailable siempre me vibró, y por otro lado, todas las sonoridades que son más discoteca, en verdad, como que las primeras veces que escuché sonidos que eran así como para discoteca, o sea, yo tengo el recuerdo de la primera vez que estaba en la casa de mi nona y sonó Technotronic, fue como que era muy chiquita y fue como... ¡Oh! ¿Qué es esto? Y fue como increíble. Entonces siempre me gustó como la combineta entre lo bailable.
Era el cumpleaños de 70 de la tía esta que te digo que era súper... Hicieron una fiesta y estaba el... Y yo escuchaba eso y bailaba eso y tenía... Y era re chica, pero sí, como que esa música... Tecno de ese momento nos remarcó también, ¿no?
A mí, claro, para mí lo que es bailable y que tiene sonido discoteca, porque a ver, la cumbia igual siempre, cuando yo era chica, era más de orquesta o más de banda, digamos. Y entonces, digamos, después cuando empezaron a aparecer sonoridades latinas discoteca, me parecía, no sé, cuando apareció el house merengue, ¿entendés? No sé, de decirte el tiburón, cualquier cosa, ¿entendés? Tipo, canciones así como bailables. Pero discotequeras, eso siempre me vibró un montón, pero después como qué sé yo, como la escena medio alternativa de Tucumán era más rockera, como que habité mucho esa escena y hay muchas cosas de eso que me gustan y en verdad escucho todo tipo de música, pero como que las cosas que me movilizan son eso y hoy es un poco lo que me dedico, o sea, el reggaetón es eso, es como la música discotequera, más bailable, más latina, y de la cumbia también siempre me gustó más, desde que aparecieron los guachiturros, que eran como la primera versión de cumbia más electrónica, si se quiere. Bueno, creo que esas son las sonoridades que más me atraviesan, que más me conmueven, no sé.
Muy bien.
Depende del momento, ¿no? Porque para hacerla me gusta eso.
Siempre se cambia, ¿eh? Todo.
Sí, también te puede gustar de varias cosas a la vez.
Sí, Fan People también.
Ya, esto era mi pregunta, si estos influenciaron a ustedes también. Porque...
Fan People, yo no fui tan de... O sea, sí, lo escuché, pero no era así, re de, ni de esa escena, ni... Ni de, es que también cuando yo era adolescente en Tucumán, como que la escena, primero la escena, cuando era más chica, permiso, era medio rockera, la escena así como medio alternativa, y después todos los parias, digamos, todos los que no encajábamos un poco en los lugares más, no sé, a los que iba todo el mundo, por decirlo ya, porque era lesbiana, porque no sé, por una serie de cosas, era como un mundo más de como de la música electrónica por ahí. Entonces como que yo toda esa movida más fan peopleera, no sé, como que de hecho había, me acuerdo, como unos boliches que eran rock y electrónica. Y por ahí, digo, en la pista de rock te pasaban un fan people y pasaban 2.000 millones de cosas y mezcolanzas totales, molotov, cualquier cosa. Y pero sí, yo no era tan de esa escena, por ahí más de la electrónica en ese momento.
Choco sagt, dass sie herangewachsen ist und dabei die ganze Zeit Cumbia gehört hat. Das war im Norden Argentiniens so, das war ganz normal, das haben alle gemacht. Und irgendwann haben ihr Bruder und sie dann das Alternative gesucht, haben irgendwie besonders in Tucumán, dort wo sie aufgewachsen ist, alles gesucht, was irgendwie anders war, also Rock und alles, was eben nicht Cumbia oder Folklore oder Romantik war, sondern das, was irgendwie an Musik vorhanden war, was anders klang. Und vor allem alles, was tanzbar war und Disco-mäßig war, das hat ihr besonders gut gefallen. Also Choco sagt, es gab so eine Art Sonidos Technotronic, das hat sie sehr inspiriert, da war sie noch sehr jung und dann hat sie gedacht, boah, was ist denn das? Unglaublich, sowas gibt es an Musik. Und dann hat sie eine echt tolle und für sie erstmal unglaubliche Verbindung entdeckt vom Traditionellen zum Tanzbaren und das hat sie immer weiter geprägt und fasziniert. Sarah singt zwischendurch kurz ein Lied aus einer Disco ein aus dieser Zeit, was beide geprägt hat und beide auch kannten und also kennen und lachen. Und Choco sagt dann weiter, dass es für sie immer wichtig war, dass es tanzbar ist, dass es Disco-Sound ist und dass es irgendwie die Aufmerksamkeit erregt, die Musik. Das kann Techno sein, das kann so orchestrale Musik sein, fast hin zur Philharmonie. Was sie besonders cool fand, war auch die Mischung von House und Merengue. Immer wieder fällt der Begriff tanzbar und Disco-like, aber auch eigentlich alles, was alternativ war, hat sie geprägt, hat sie gehört. Alle Typen von Musik, die einerseits lateinamerikanisch waren, andererseits Cumbia elektronisch und dann fiel der Begriff Fun People, eine argentinische Band, die eher rockig und punkig ist, die hat auch beide geprägt, Sarah und Choco. Aber die Jugendlichen in Tucumán, also dort, wo Choco herkommt, waren eigentlich eher so rockig drauf und haben das gehört, was nicht so gepasst hat oder wo eben nicht jeder hinging, so beschreibt es Choco von sich und ihrem Bruder. Sie war so ein bisschen in dieser Rock- und Fun-People-Szene, aber eigentlich, also Molotow haben sie auch gehört, aber eigentlich, was sie noch richtig gut fand oder noch besser war diese elektronische Szene, die hat sie echt fasziniert.
Creo que nunca vamos a terminar esta entrevista porque ya en la primera pregunta hablan tanto que ahora viene la pregunta más profunda que sería o que es que en sus textos, sus letras tienen muchas cosas importantes, muchas temáticas importantes como el feminismo, como el femicidio y todo esto que es súper importante de informar y
También en nuestro programa de la radio informamos sobre esto porque muchas veces aquí nadie sabe de esto, que en América Latina es un problema tan, tan grande y en el mundo entero también. Porque en Alemania parece siendo más pequeño, pero también hay este problema aquí. Y a nosotros surgió la pregunta, ¿qué piensan ustedes que tenía que cambiar en las cabezas de la gente de América Latina para cambiar este problema de femicidio o de tratar mal a las mujeres? Porque al final son las mujeres que educan a los hijos, a los niños que van a ser hombres al final. Pero hay una cosa, ¿ya pensaron en esto? ¿Qué debería ser como un cambio en la educación o en las cabezas de la gente para hacer esto terminar, para no tener más este problema?
Unsere nächste Frage wird dann erstmal etwas ernster und geht ein bisschen weg von der prägenden Musik, sondern wir fragen danach, dass ja bei beiden, sowohl bei Sarah Heber als auch bei Chocolate Remix, der Feminismus ein wichtiges Anliegen ist in ihren Texten. Die beiden thematisieren die Femizide, die in Lateinamerika in erschreckend hoher Zahl an der Tagesordnung stehen. Was müsste sich denn laut beider, also laut Sarah und Choco, in den Köpfen der Menschen Lateinamerikas verändern, damit Frauen nicht mehr Opfer von Femiziden werden? Gerade weil sie ja hauptsächlich für die Erziehung der Söhne und damit der heranwachsenden Männer und oft auch dann der Täter verantwortlich sind. Was müsste also passieren, dass sich in den Köpfen der Menschen etwas ändert?
Yo es una pregunta profunda. Se me ocurre lo primero. Decir que creo que está surgiendo gracias a la lucha de tantas mujeres en la historia, ¿no? De cientos de años, de mujeres que escribieron, que lucharon, y de travestis, lesbianas, transexuales y diversidad de identidades, ¿no? Gracias a estas luchas y a las luchas actuales en las que nos incluimos, hay una nueva educación para las nuevas niñeces. Entonces ya esta gente que va naciendo ahora creo que tiene una nueva información que tiene que ver con esta lucha. Pero claro, después vienen los gobiernos fascistas como ahora en Estados Unidos y las leyes fascistas que anulan el derecho a la libertad de nuestro cuerpo y del aborto. Entonces hay que seguir, la lucha sigue siempre porque pareciera como si fuese cíclico en la historia o en la humanidad, o no sé, yo esto lo pregunto al decirlo, que ante un territorio ganado y derechos adquiridos y logrados, después vienen y de un soplo se vuelve para atrás, pero creo que los niños que nacen con estas mujeres que somos, nuevas identidades, personas trans y todas estas nuevas, ¿cómo digo, Choco? Ahora me pierdo. O sea, que identidad, son identidades, claro, que tienen hijes. Estos nuevos hijos tienen otras informaciones y ahí me parece que puede haber un cambio posible. Pero después siempre va a venir un monstruo que contra el que haya que luchar nuevamente, ¿no? O algo así.
Ja, das ist wirklich eine tiefere Frage, sagt Sarah. Und zuallererst kommt ihr ein Gedanke als Antwort, dass es nämlich schon so lange einen Kampf der Frauen gibt, seit Hunderten von Jahren einen Kampf der Travestis, der Lesben, der Transsexuellen, der diversen Personen. Und diesen Kampf um Selbstbestimmung, um Gleichheit, um Anerkennung, den gibt es schon so, so lange. Und dank dieser langen Kämpfe und auch der aktuellen Kämpfe, in denen sie sich ja selbst befinden, also Choco und Sarah selbst, gibt es eine neue Erziehung für die neuen Mädchen in Anführungsstrichen, halt auch bereit sind. Sie wachsen mit dieser Tatsache auf und dem Bewusstsein um diese Kämpfe und dass es noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Und das ist schon mal ein Zeichen der Veränderung. Aber dann kommen halt auch neue Hürden in den Weg, wie zum Beispiel die faschistischen Regierungen, wie die aktuelle der Vereinigten Staaten und die faschistischen neuen Gesetze, die das Recht auf Freiheit des eigenen Körpers und der Abtreibung einfach annullieren. Das alles bedeutet also, dass der Kampf fortgesetzt werden muss, wie so ein zirkulierender und immer wiederkehrender Kampf, der eigentlich niemals aufhört, der Kampf der Geschichte der Menschheit. Wie wenn es von einem gewonnenen Kampf oder einem kleinen Austragungskampf, der erstmal geschafft ist und der neue Rechte errungen hat und wo es einfach einen Fortschritt gab, gibt es dann plötzlich, wie das aktuelle Beispiel der Vereinigten Staaten, wie durch einen Hauch wieder ein Rückschritt. Aber Sarah glaubt, dass die Mädels oder die Frauen, die jetzt geboren werden in diese neue Welt, in der es eigentlich schon so viel mehr Vielfalt gibt, mehr Möglichkeiten, dass diese Frauen neue Ideen und neue Ansichten bekommen und ein möglicher Wechsel und eine Anerkennung und vor allen Dingen ein Wechsel in den Köpfen der Menschen möglich ist, auch wenn immer wieder neue Monster auftauchen.
Surreal la pregunta. Quizás tengo que explicar un poco más, porque para nosotras al final son las mujeres que son las víctimas, pero al mismo tiempo son ellas que son más responsables de educar a los hijos en, así, para apuntarnos que los hombres normalmente son los actores de estos actos malos. Y por eso, ¿qué podrían ser mejor o hacer mejor las mujeres cuando dejan crecer a sus hijos? O ¿qué sería? No sé.
Ich habe die Frage nochmal verdeutlicht, indem ich gesagt habe, in unseren Überlegungen zu dieser Frage war halt, dass es ja tatsächlich die Frauen sind, die Opfer werden von Femiziden, von Gewalt, die durch Männer ausgeübt wird. Und am Ende aber doch die Frauen auch die Kinder erziehen und auch die Söhne und eigentlich ja mit ihrer Erziehung etwas verändern könnten, indem sie sensibilisieren dafür, dass es eben nicht toll ist, Gewalt anzutun in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft.
Sí, pasa que ahí ya también partimos del vamos, que seguimos pensando la crianza como una responsabilidad de las mujeres y por ahí podríamos pensar en crianzas colectivas, podríamos pensar en otras estrategias de crianza que no sea la que se viene repitiendo hace un montón de siglos. Y yo creo que hay distintas estrategias, hay nuevas estrategias. A veces son de pequeños nichos, pero se van, digo, bueno, mismo el feminismo, no sé, cuando yo era adolescente, bueno, ¿qué cuando era adolescente? Cuando tenía 25 años no sabía qué era, no sabía ni lo que era. Y de pronto hoy ves un montón de pibas de 15, 17 años con el pañuelo verde, digo, no sé, como que se masivizó igual, se masivizaron ciertos debates, ciertos, y con esos debates, estrategias nuevas, nuevas posibilidades de hacer las cosas, nuevas interrogantes, que para mí hoy tiene un alcance mucho mayor. Digo que el feminismo ha ido como ganando territorio y no sé, las pibas de hoy son, les pibis de hoy están en otra situación muy distinta a la que estábamos antes y no sé, a mí me da así una cuota de esperanza. Sí, es verdad lo que dice Sara, que después, bueno, la ley no acompaña o, no sé, digo, vienen esos grandes monstruos que tiran para atrás un montón de trabajo colectivo de años. Pero igual sí, no solamente no les exiges de las diversidades, sino también les exiges de, qué sé yo, gente que quizá vienen de la heteronormatividad absoluta y sin embargo ya se le han acercado, digo, se han acercado a otras, a eso, a otros debates, a otras circunstancias, yo qué sé, todas las pibas que ya están atravesadas por el feminismo y por decir atravesadas por el feminismo es que forman parte de debates, que forman parte de ciertos espacios, que nada, que están interesadas en hacer un cambio de paradigma, qué sé yo, digo, pensando el feminismo entre tantas cosas como un cambio de paradigma que busca la igualdad y no solo en términos de género, sino también en otros aspectos, porque eso también te lleva a reflexionar sobre todas las desigualdades que hay. Bueno, calculo que, yo qué sé, ya es otra, por ejemplo, la cuestión al criar una persona. Y digo, y es otra en el momento que decís, no lo voy a criar sola, por ejemplo, lo voy a criar con otra persona o lo voy a criar con otras personas, y otras personas son responsables también de esa educación y de esa crianza. Y nada, y los nuevos, no sé, debates que hay al respecto también, qué sé yo, no sé. Por otro lado, después obviamente también hay otra serie de monstruos que también educan y que también, digo, forman parte de, yo qué sé, desde decir la televisión, la música, no sé, todo. Pero bueno, calculo que así, paso a paso.
Joko sagt dazu, dass bisher ja meistens die Frauen allein für die Erziehung zuständig waren, dass wir aber inzwischen auch Teil an einer großen Veränderung sind und dass sich viele Frauen oder Eltern inzwischen dafür interessieren, Kinder auch kollektiv zu erziehen. Also es ist an der Zeit oder die Zeit ist gekommen, andere Erziehungsmethoden zu probieren und daran zu denken, dass es die auch gibt, als an die nur, die es schon seit Jahrzehnten gibt und die sich seit Jahrzehnten wiederholen. Es gibt andere und neue Strategien, die manchmal aus kleinen Nischen heraus erwachsen, und auch der Feminismus ist immer wieder anders und immer wieder neu. Joko beschreibt, als sie, wie sie sagt, jugendlich war, aber dann sagt sie 25 Jahre alt, wusste sie gar nicht genau, was eigentlich der Feminismus ist. Aber heutzutage wissen die Jugendlichen schon mit 15, 16, 17 ziemlich genau, was das ist und was das bedeutet. Und es ist ein Thema geworden, es ist ganz präsent geworden, es ist in den Medien, in den Debatten, in den Köpfen der Menschen im Alltag, und damit gibt es auch immer wieder neue Strategien und neue Möglichkeiten, Dinge zu tun und Dinge zu verändern. Und es gibt auch eine neue Fragestellung, die es mit dem, also die der Feminismus an sich mit sich bringt, und hat heute eine viel größere Reichweite. Feminismus von heute hat sehr viel mehr Territorium gewonnen. Die Leute sind viel sensibilisierter dafür. Und die Mädchen, die Mädels von heute, sind in einer ganz anderen Situation, sind weiter, ausgereifter und unabhängiger. Obwohl auch Joko der Meinung ist, dass es immer noch auf der anderen Seite diese von Sarah genannten Monster gibt, die irgendwie seltsame und neue Gesetze an die Tagesordnung bringen, die dann die kollektive Arbeit von vielen, vielen Jahren wieder zurückwerfen. Aber dennoch gibt es viele neue und gute Ansätze, nicht nur im Feminismus, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und laut Joko gibt es einen Paradigmenwechsel, und die ganzen jungen Leute haben heute viel mehr Potenzial. Sie suchen nach Wegen für Gleichberechtigung, nicht nur bei der Frage der Geschlechter, sondern auch in anderen Aspekten, also so insofern auch in der Frage der Erziehung. Und das fordert zum Nachdenken auf über eigentlich alle Ungleichheiten, die es gibt, also auch in Bezug auf diese Opferrolle vieler Frauen durch die Femizide. Die Frage nach der Erziehung ist irgendwie eine Entscheidung, die mit dem Kind jetzt, also die ein Elternteil oder beide Elternteile nicht mehr allein treffen müssen, sondern bei der sie überlegen können, möchte ich das Kind allein erziehen oder wollen wir das zu zweit oder wollen wir sogar etwas ausprobieren, diesen sogenannten Paradigmenwechsel im Kollektiv. Also alle neuen Debatten bringen Veränderungen und Veränderungen in den Köpfen mit sich. Also es gibt einen Wandel, so beschreibt es Joko, der diese Rechte der Frauen und diese Ungleichheiten, die passieren, viel mehr in den Blickpunkt richten. Und dadurch wird auch Veränderung kommen, sagt sie. Aber sie sagt auch, dass diese anderen Monster, diese andere Seite, diese Menschen, die diese unglaublichen und komischen Gesetze machen, dass die ja leider auch Kinder haben und dass die ja auch erziehen und Einfluss haben und vor allen Dingen auch Einfluss durch Fernsehen und Musik haben. Und dass es gerade deshalb wichtig ist, immer weiterzumachen und quasi für die Rechte der Menschen, der Minderheiten zu kämpfen und auch ja, für die Frauen zu kämpfen, im Feminismus zu kämpfen. Und das alles passiert nicht auf einen Schlag, sondern wie die beiden das beschrieben haben, passiert es Schritt für Schritt und man darf halt nicht aufhören, diese Schritte zu gehen.
Katrin, mi colega de la radio, quería saber qué piensan ustedes sobre la nueva ley de los Estados Unidos, que hace una semana que, o poco menos que una semana, que ahora el aborto está prohibido en Estados Unidos, que es algo como un paso gigantísimo atrás. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, que va a tener una influencia a América Latina también este paso?
Die nächste Frage bezieht sich auf das Abtreibungsverbot, das neue aus den Vereinigten Staaten. Wir möchten wissen, ob es bereits Reaktionen darauf gibt, dass in den Vereinigten Staaten seit weniger als einer Woche ein neues Abtreibungsverbot herrscht und ob das einen gewissen Einfluss auf Lateinamerika oder Argentinien haben wird. Wie sehen das die beiden, also Sarah und Choco, persönlich? Was ist ihre Meinung dazu?
No. Ojalá que no.
No, no la va a tener. No sé, lo digo desde el deseo, pero también de una convicción de que no lo vamos a permitir. Entiendo que hay cosas que más allá, como decíamos, ¿no? Más allá de la lucha y de la resistencia, al final terminan dependiendo de unos 10 fascistas que deciden, pero yo simplemente no lo puedo creer, no lo puedo creer cómo es con eso. Pero no pasará aquí, en Latinoamérica, ni en los lugares donde se consiguió el derecho al aborto.
Sarah sagt nein. Nein, es wird keinen Einfluss auf Lateinamerika geben, das, was gerade in den USA passiert. Sie sagt das einerseits aus einem Wunsch heraus, aus einem tiefen Wunsch heraus, aber andererseits auch aus Überzeugung, dass sie das nicht erlauben werden in Lateinamerika. Und Sarah versteht das Ganze so, dass sie auf jeden Fall, dass das zeigt, dass sie weiter kämpfen müssen, dass sie am Ball bleiben müssen, dass sie dabei bleiben müssen und dass es oft passiert, dass alles von einigen wenigen Faschisten abhängt, die Dinge entscheiden, aber sie kann das einfach nicht glauben, was da gerade passiert ist in den USA mit diesen neuen Gesetzesgebungen. Und sie ist trotzdem mit einem weiteren Nein überzeugt, dass es keinen Einfluss auf Lateinamerika haben wird, jetzt wo dort nämlich endlich das Recht auf Abtreibung erreicht wurde.
La otra pregunta es de mi hija, que tiene 15 años.
¿Y qué edad tenés?
No voy a decir en la radio. Te lo digo después. Y ella quiere saber, porque para ella esta cuestión surgió ahora, que para nosotras quizás ya está mucho más tiempo llevándonos, pero ¿cómo tratan ustedes en el día a día la cuestión del sexismo? Que cuando acontece con ustedes, que alguien os ataca o algo, o cuando vean que alrededor acontece algo con amigos, con familiares, con, no sé, cuando, y en América Latina los hombres son mucho más, como, hacen mucho más, ¿no? Ataques.
No, pero acá también, anglosajón.
Acá también, claro, también, sí, pero esta pregunta para ella o para todos nosotros es importante, pero ella quiere aprender, creo, de ustedes, sí. ¿Cómo actúan cuando notan algo o cuando acontece con ustedes mismas?
Die nächste Frage ist eigentlich von meiner Tochter, die 15 ist, und die würde gerne von Sarah Hebe und von Chocolate Remix wissen, wie die beiden im Alltag mit Sexismus umgehen. bezogen auf sie selbst und bezogen auf das Umfeld, wenn sie das mitkriegen, was in ihrer Umgebung passiert, beziehungsweise wenn sie selbst mit Sexismus konfrontiert sind. Was machen sie, wie gehen sie damit um, was passiert mit den beiden, wenn so etwas abgeht? Und die Frage ist auch so ein bisschen im Hintergrund, ist das mehr in Lateinamerika oder Sarah sagt schon gleich während der Frage, dass es in Deutschland oder hier in Europa eigentlich ähnliches.
Yo con violencia. Mm. Directamente. Golpeándonos. Mm-hmm. Escupiendo, gritando. Mm-hmm. Contestando así. No es lo mejor por ahí. Mm-hmm. Pero a veces. Mm-hmm. En algún momento era violencia directamente. Ahora trato de, bueno, ver si no calmarme para no producir la misma forma. Pero qué sé yo, si sucede algo en la calle, un abuso, una cosa, la verdad que me saldría a golpear. Si es más tranqui, por ahí gritar. O andar juntas, de a varias, andar de a varias, no andar sola. Eso. ¿Vos, Choco?
Sarah reagiert sofort und sagt mit Gewalt. Sie reagiert direkt, wenn sie Sexismus auf der Straße erlebt. Sofort muss sie reagieren. Sie reagiert mit Schlagen, Spucken, Schreien, Antworten. Und sie weiß, dass das nicht das Beste ist, aber oft ist das halt ihre erste Reaktion, die sie hat. Manchmal schafft sie es, sich dann zu beruhigen und besser zu reagieren und anders zu reagieren und nicht auf die gleiche schroffe Art quasi zu antworten, wie die, die ihr entgegen oder den anderen entgegengebracht wurde. Aber es macht sie halt wirklich wütend, wenn sowas passiert, wenn sie Übergriffe oder Missbrauch auf der Straße mitbekommt. Und da kann sie nicht ruhig bleiben, da muss sie schreien.
Yo depende la situación. Un poco me pasa que aunque una vez no lo busca, y yo la verdad es que me gusta mucho salir de mis zonas habituales. Lo cierto es que habito muchos lugares donde eso no sucede, o donde si eso sucede, nada, como que se soluciona colectivamente, o a las piñas, o sacando a la persona, o no sé, pero como que suele pasar que en los lugares que habito eso pasa de manera orgánica. Ahora, si veo en la calle una situación de abuso, me meto, o sea, definitivamente. Sí. Si veo en la calle una situación de abuso, me meto y digo, grito. O sea, pegar usualmente en mí de 1.50 m me harían mierda, pero gritar seguro y me meto. Y bueno, una piña mía por ahí no es la más potente, pero pero bueno, sí, o sea, usualmente voy a ir, me voy a meter y voy a tratar de que alguien me ayude y, o sacar al chabón. Pero después una cosa que es loca es que yo sé y me doy cuenta que yo creo que por una cuestión de que soy mucho más masculina, a mí no me pasa lo mismo que le pasa a un montón de amigas mías. No me pasa lo mismo. O sea, sinceramente, generalmente me tratan de otra manera. Y eso es loco, porque ahí lees que cuando leen un toque más de masculinidad, tienen más respeto. Eso es re loco, porque, digo, por ejemplo, yo antes no me daba cuenta, y después me lo empezaron a señalar unas amigas, y nos dábamos cuenta que llegábamos a un lugar, por ejemplo, y venían y me atendían primero a mí. Y eso que digo, bueno, o sea, soy bastante masculina, pero igual, digo, nada, no sé.
Pero es ya como el machismo funciona.
Claro, lo leen como dentro del 0 al 100, me leen más cerca de lo masculino que a las demás de mis amigas, y entonces era como, vos decidís, ¿no? Y me doy cuenta que a mí no me pasa tanto. Una vez, una amiga hizo una fiesta que se llamaba como, era una fiesta en la que te tenías que vestir del género opuesto. Entonces yo dije, bueno, para mí no tiene sentido vestirme de varón, porque básicamente si esa es la gracia, no sé, digo, me voy a ir vestida como siempre. Entonces, bueno, me dijo, no, vestite con el que te quede, resulte más raro. Bueno, dale, entonces me vestí muy femeninamente Y fui caminando por la calle y me empezaron a gritar cosas. Y yo dije, no lo puedo creer, no me gritan nunca, ¿entendés? Si a mí alguien me dice algo es como que me descoloca, porque no me pasa. Es raro. Entonces sé que no tengo a veces las mismas situaciones que tiene cualquier, no sé, ya mismo a Morita le pasa más que a mí. Y sin embargo Mora, por ejemplo, dice que antes era más femenina y le pasaba más, se empezó a juntar más conmigo y le dicen menos. Como que es loco, lo que leen como más femenino sienten más poder de tirarse encima. Pero bueno, en todo caso, si tenés la chance de, digamos, si te pasa, yo abogo porque si tenés que golpear, golpees. Tratando de estar...
Distancia. No quiero desenseñarle esto a tu hija porque puede ser peor, la pueden devolver peor.
O sea, pero... esta es la cuestión, como que estés segura, si vas a golpear, anda con un par, o no sé, ¿no? Digo, pero me parece súper legítima la autodefensa, me parece súper legítima. Que me parece algo básico que vos te puedas defender. Estaría bueno que nadie te venga a pegar, pero...
Si te dicen algo por la calle... contestar, saber que podemos contestar, que ya no es como antes. No tienen por qué decirnos nada de cómo estamos vestidas, ni de nada. Eso.
Choco beantwortet die Frage über den Umgang im Alltag mit Sexismus ein bisschen anders. Sie sagt, es hängt von der Situation ab und dass es ihr selbst eigentlich seltener passiert, dass sie sexistisch angegriffen wird. Sie mag es sehr, in ihrer gewohnten Umgebung auszugehen, in der Sexismus eigentlich weniger passiert. Aber wenn es passiert, regeln sie das eigentlich immer im Kollektiv. Oder sie holen die betreffende Person aus der Situation raus. Aber wenn sie mal auf der Straße eine Missbrauchs- oder Übergriffssituation sieht, mischt sie sich auf jeden Fall sofort ein. Sie schreit, sie hält einen 1,50 Meter Abstand, aber sie schreit laut und macht das auf ihre Art und Weise. Vielleicht nicht so, wie das die mutigste Art und Weise ist, aber immerhin, sie macht darauf aufmerksam, was da gerade passiert. Sie ruft um Hilfe oder sie nimmt diesen Mann, der da gerade angreift, raus aus der Situation. Dann erzählt sie eine Sache, die ihr mal passiert ist, die sie total verrückt findet, denn normalerweise passiert ihr sowas nämlich nicht so oft, sondern eher ihren Freundinnen. Vielleicht, weil sie maskuliner aussieht als ihre Freundin. Choco wird auf jeden Fall oft, wie sie beschreibt, auf eine andere Art und Weise behandelt. Irgendwie mit mehr Respekt und das findet sie total verrückt. Nur weil sie eben männlicher aussieht, wird sie zum Beispiel an einer Bar, wenn sie ausgehen, zuerst gefragt, was sie bestellen möchte. Und das findet sie total komisch. Nur weil sie halt ein bisschen maskuliner aussieht und deshalb wird sie zuerst drangenommen. Und sie erklärt aber, dass so die Macho-Welt funktioniert. Männer haben das Sagen und Frauen sind dann eher im Hintergrund. Und dann erzählt sie noch eine andere Geschichte, nämlich, dass sie mal zu einer Feier eingeladen war, so eine Art Verkleidungsfeier. Man sollte sich wie das andere Geschlecht anziehen. Und da dachte sich Choco so, ach cool, da bleibe ich einfach so, wie ich bin. Ich sehe doch eh meistens wie ein Mann aus. Also ziehe ich mich eben wie immer an. Aber die anderen sagten dann, es müsse was anderes sein. Also zog sie sich an diesem Tag mal sehr feminin an und lief so auf der Straße rum. Und plötzlich sind ihr Sachen aufgefallen wie Rufe und Blicke und sowas. Und sie dachte, zu mir schreien die doch sonst nie. Und das fand sie mega seltsam und verrückt, dass sowas ihr eigentlich nicht passiert. Und wenn sie sich mal anders anzieht, passiert es ihr dann doch irgendwie, ist das total schräg. Also Choco ist sich dessen sehr bewusst, dass ihr nicht dasselbe passiert wie anderen Frauen. Also dass sie Sexismus nicht so oft ausgesetzt ist, wie es anderen Frauen wahrscheinlich passiert. Wenn man halt nicht so weiblich aussieht, haben die Männer schneller das Gefühl, nicht anzubaggern. Oder also andersrum, wenn man weiblich aussieht, dann baggern die Männer halt schneller an. Und eine Freundin von ihr war vorher ein bisschen femininer und hat dann aber beschlossen, mehr mit Choco unterwegs zu sein, weil das für sie einfach entspannter dann war. Da war
ja, nicht so viel Störung zwischendurch. Aber was ich eigentlich sagen will dazu, zum Thema Sexismus im Alltag, ist, dass wenn es sein muss, soll man zurückschlagen. Das ist zwar nichts, was man erreichen sollte in dem Moment, aber Toko ist der Meinung, dass die eigene Verteidigung sehr legitim ist. Also es kommt ihr sehr legitim vor, sich selbst zu verteidigen, dass Selbstverteidigung eine Basis ist und dass man das machen muss, wenn einem Sexismus im Alltag widerfährt oder auch man dabei ist, wenn es anderen widerfährt. Sie hofft einfach, dass das weniger wird und dass niemand angreift oder schlägt. Aber wenn das doch passiert, sollte man auf jeden Fall schreien, sich wehren, sich verteidigen. Denn niemand hat das Recht, eine andere Person wegen irgendetwas an ihrem Äußeren oder an ihrer Person anzugreifen.
Bueno, última pregunta. Ja, no son dos más, pero la otra no voy a hacer, porque esta es mucho más importante. Si hubiera algo en el mundo que podrían desear, ¿cómo sería el mundo que ustedes podrían crear o hacer? ¿Cómo estaría el mundo cuando ustedes podrían cambiar algo? Imaginen, ustedes pueden crear un mundo.
Die letzte Frage ist dann, wenn ihr euch eine Welt wünschen könntet oder eine Welt schaffen könntet, wie sähe diese aus?
Yo creo que cuando tengo un vínculo con alguien, invento un mundo y a veces no es muy bueno el mundo que me sale inventar. Con mis amistades que tengo también creo que son mundos. La banda que tengo es un mundo. Los discos que hago son como la escena artística también me parece que es un poco un mundo. Y a veces me la cuestiono, ¿no? ¿De qué? ¿De cómo es? Sigo siendo la protagonista yo. Y bueno, entonces sigo haciéndome preguntas y teniendo un pensamiento crítico acerca de los mundos que vamos creando, porque me parece que vamos cotidianamente creando micromundos todo el tiempo. Y ahí, qué sé yo, no son para nada perfectos los mundos que invento. Entonces, si inventara uno perfecto, qué sé yo, te diría que todos tengamos lo mismo, ganemos lo mismo. No sé si yo me lo aguantaría.
Sarah antwortet auf die Frage nach der Welt, die sie sich wünschen würde, dass sie in jedem Moment, wenn sie mit jemandem zusammen ist, eigentlich, also wenn sie mit jemandem einen Winkel oder eine Nische hat, dass sie dann schon eine kleine Welt mit dieser Person kreiert. Und manchmal ist das sogar eine gar nicht so gute Welt, die sie erfindet. Aber sie erfindet eigentlich in jedem Bereich ihres Lebens kleine Welten, nämlich mit ihren Freundschaften, die sie hat, mit der Band, die sie hat, das ist auch eine Welt. Die Alben, die sie macht, ist eine Welt. Und die Künstlerszene, in der sie die Alben macht und in der sie sich bewegt, die kommt ihr auch wie eine Welt vor. Und manchmal fragt sie sich, ist sie jetzt die Protagonistin von diesen Welten? Und stellt sich dann immer weitere Fragen und macht sich sehr kritische Gedanken über diese Welten, in denen sie sich bewegt. Und darüber, wie eigentlich alle Menschen täglich Welten schaffen, Mikrowelten, die nicht immer perfekt sind. Und wenn irgendjemand mal eine perfekte Welt schaffen würde, dann hätten wahrscheinlich alle Menschen das Gleiche und es gäbe nicht so viel Ungleichheit. Und sie weiß nicht, ob sie da dann aufstehen würde.
Bueno, sí, es muy difícil pensarse como, digamos, porque ya partimos de la pregunta que uno es el centro del que decide cómo sería ese mundo y es como que, no sé, o sea, como pensando muy idealmente, creo que, pensando idealmente, pero bueno, también, qué sé yo, no sé, es difícil imaginarlo. Como que cierto mundo ideal pareciera para mí tener que ver con que
con que no haya, por ejemplo, jerarquías en ningún aspecto, ¿no? No solamente que ganemos lo mismo, porque después hay un millón de otras jerarquías que siguen operando, ¿entendés? Digo, vos sos más carismático, vos sos más, no sé, más perejil, vos tenés cara de amargo, digo, ya te cambia la situación en un montón de aspectos, en donde hay jerarquías por un montón de cosas. No es que la única jerarquía es el acceso material, no sé, digo, que ganemos lo mismo. Como que hay un montón de otras jerarquías, no sé, que la opinión de una persona importa más o menos que la de otras, no sé, digo, es como que asumo que sería buscar alguna manera colectiva distinta a las que conocemos, pero me resulta súper raro, sí, pensar que a mí se me ocurrirían las reglas, porque si no estaría postulándome para algún otro cargo, no sé, algún cargo político, qué sé yo. Sí, me parece... No.
Creo que sí, que los dos pensamos en un mundo básicamente ideal, sería sin racismo, sin sexismo.
A veces es más fácil pensar en lo que no quieren en este mundo perfecto, uh-huh, que en lo que quieren.
Uh-huh. Sí, tal vez va más por ahí. Pero sí, definitivamente creo que es un mundo que me imagino como un mundo en el que haya igualdad de posibilidades, igualdad de opinión, igualdad de acceso a las cosas. Ahora, ¿cómo se construye eso y cómo deconstruimos o destruimos o no sé, digo, un montón de mecanismos que tenemos que no nos damos, porque hay muchos que nos damos cuenta, o sea, el racismo, uno puede decir, esto está mal, pero después todos los otros mecanismos que tenemos cotidianamente, que ni lo pensamos y en los que reproducimos desigualdades, ¿no? Es como en miles de aspectos. Digo, porque incluso en espacio de debate y todo, es obvio que hay voces que son más importantes que otras. Digo, es como que eso, por más que uno trata de hacer las cosas bien, hay como mucho que desandar. Y para mí tiene que ver un poco... O sea, yo iría por ese lado, pero bueno, qué sé yo, hay tantas cosas que atajar hoy que es difícil pensarlo.
Bueno, hay algo de energía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
Auf die Frage, wie eine Welt aussehen könnte, die sie sich wünschen könnten, antwortete Choco damit, dass auch diese Frage relativ schwer ist zu beantworten. Denn wenn sie wirklich darüber nachdenkt, denkt sie, dass es relativ schwierig ist, so eine ideale Welt sich vorzustellen, aber dass die ungefähr so aussehen würde, dass es keine Hierarchien darin gäbe. Also in keinerlei Hinsicht, nicht nur geschichtlich betrachtet und von den Stellungen her betrachtet, sondern dass es in jeder Situation, in vielen Aspekten, diese Hierarchien nicht gäbe und dass das allein viel schon verändern würde. Denn es gibt ja überall Hierarchien, zum Beispiel beim Zugang zu materiellen Gütern oder dass viele andere Hierarchien bestehen und dass ein Mensch mehr hat als alle anderen oder ein Mensch auch mehr wert sein soll als andere. Und es wäre eigentlich sehr schön, wenn es eine andere gemeinschaftliche Art des Zusammenlebens gäbe. Wenn das gefunden werden kann, wenn in dieser idealen Welt etwas Neues erschaffen werden könnte, das ein kollektiveres Zusammenleben, was nicht auf Hierarchien beruht, darstellen könnte. Sarah fügt dann noch hinzu, dass alle beide, also Choco und Sarah, denken, dass eine ideale Welt auf jeden Fall eine Welt ist ohne Sexismus und ohne Rassismus und eine Welt, in der es die Gleichheit der Menschen gibt, die Gleichheit der Möglichkeiten, Gleichheit der Meinungen und eine Gleichheit auch im Zugang zu den Dingen für alle Menschen. Also wenn es das gäbe, wäre es schon mal viel idealer. Wenn wir das alles bauen könnten, das wäre gut, denn momentan ist es nicht nur der Rassismus, der die Welt nicht so schön macht, sondern es sind vor allen Dingen auch die Ungleichheiten, die wir eigentlich oft auch selbst schaffen, in vielerlei Hinsicht, denn auch in der privaten Hinsicht, dass jemand nämlich denkt, er wäre wichtiger als jemand anderes, das ist schon mal was, was nicht so gut läuft und was überdacht werden sollte. Und wir sollten täglich
daran denken, dass wir eigentlich die Welt und die Dinge selbst besser machen können und damit anfangen können und dass es unheimlich viel zu tun gibt dafür.